Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
We have the tech to get food delivered in 15 minutes, but we all have horror stories about buying tickets. The Game Time app gives fans the advantage. Get amazing tickets in just a few taps. Fees are included, so what you see is what you pay. And the Game Time guarantee means authentic tickets at the best price every time. Take the guesswork out of buying tickets to concerts, sports, comedy, and more with Game Time. Download the Game Time app and create an account for $20 off your first purchase. Terms apply.
Vor 4 Jahren hat Russland die Ukraine überfallen. 4 Jahre, das bedeutet 4 Jahre Krieg, 4 Jahre, in denen tausende Menschen gestorben sind, in denen Städte in Schutt und Asche gebombt wurden. Die Russen terrorisieren Städte wie Cherson, wie Kiew, wie Odessa, wie Dnipro mit ständigen Drohnen- und Bombenangriffen. Eine Stadt wie Kiew, eine Millionenstadt, ist weitgehend ohne Strom. Das gleiche gilt für Odessa. Und irgendwie versuchen die Menschen durchzuhalten. Ich bin jetzt gerade aktuell wieder in der Ukraine unterwegs, nehme diesen Podcast, diese Folge unseres Podcasts im Krisenmodus in Slowjansk auf. Das ist eine Stadt im Donbass. Wir haben die letzte Nacht in einem Apartment hier verbracht und haben die ganze Zeit Angriffe gehört, Explosionen gehört, weil diese Städte eben unter Dauerfeuer liegen. Im Mittelpunkt dieser Folge steht die Frage, wie bewahren die Menschen ihre Widerstandskraft, ihre Hoffnung und ihre Entschlossenheit, diesen Krieg zu überstehen? Wie ertragen sie die täglichen Angriffe, das Leben ohne Strom, Heizung, Gas, fließend Wasser? Ich habe beispielsweise in Odessa Svetlana getroffen, eine ältere Dame, die mir das Leben im Winter ohne Licht beschrieben hat und die mir gesagt hat, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in einem Notzelt sitzen müsste, um zu überleben. Doch sie und tausende andere halten durch, auch wenn die Ukraine selbst und auch die Seelen der Menschen mittlerweile schwer verwundet sind.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so tief in die Normalität des Abnormen versunken sind, dass ich nicht weiß, wie wir jemals wieder in unser altes Leben zurückkehren sollen. Aber ich möchte es unbedingt herausfinden.
Im
Krisenmodus, der Podcast aus Krisen- und Kriegsgebieten aller Welt mit Journalist Jan Jessen.
Hallo, ich bin Jan Jessen, Politikchef der NRZ und Kriegs- und Krisenreporter für die Funke Mediengruppe. Meine Berichte lest ihr unter anderem in der NRZ, der WAZ, dem Hamburger Abendblatt, der Berliner Morgenpost und auf allen anderen Portalen unserer Mediengruppe. Odessa ist eigentlich eine wunderbare Stadt, eine wirklich, wirklich schöne Stadt. Eigentlich meine Lieblingsstadt in der Ukraine. Das ist eine Hafenstadt am Schwarzen Meer und sie hat eigentlich so ein mediterranes Flair. Gerade im Sommer ist das Licht ganz besonders in der Stadt und das Stadtzentrum, das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber Odessa, das ist aktuell eine Stadt, in der viele, viele Menschen leiden, weil Odessa in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder angegriffen worden ist. Und die Angriffe, die russischen, haben gezielt auf die Energieinfrastruktur der Stadt. Also alleine im Februar gab es 8 Angriffswellen und die haben schwere Schäden verursacht und das ist für die Menschen natürlich schwierig. Wir haben aktuell Winter in der Ukraine. Die Temperaturen sind gerade in der Nacht deutlich unter dem Gefrierpunkt. Und ohne Wasser, ohne Strom, ohne Heizung sind mittlerweile Tausende von Menschen. Und das ist für sie natürlich sehr, sehr schwierig. In Odessa habe ich Svetlana getroffen. Wir sitzen in einem sogenannten Resilience Tent. Das sind Zelte, die mittlerweile überall in den Städten der Ukraine stehen. Die nennen sie auch die Unbesiegbarkeitspunkte. Und in diesen Zelten können die Leute, die ohne Strom sind, ohne Heizung sind, die können sich da aufwärmen. Und wir waren in einem Stadtviertel von Odessa im Süden der Stadt. Das nennt sich das Kiewska-Viertel. Das ist ein Viertel mit so riesigen Hochhäusern, 16-stöckig, 9-stöckig. Und also aus Sowjetzeiten ist alles andere als malerisch. Also da ist Odessa schon eine andere Stadt als im historischen Stadtzentrum. Und in diesen Zelten, wie gesagt, können die Menschen sich aufwärmen, kriegen eine warme Suppe, können ihre Powerbanks, ihre Mobiltelefone aufladen. Und ja, es sind auch so Punkte, wo sich Menschen einfach treffen, um zu quatschen und irgendwie sich nahe zu sein. Und Svetlana war eben eine dieser Frauen, die in dem Zelt saß, eine ältere Dame, graue Haare, 75 Jahre alt. Und sie hat mir erzählt, dass ja eigentlich sie die Schönheit ihrer Stadt so liebt. Und auch wenn der Krieg ihr und ihren Nachbarn viel abverlangt.
Находимося ми в місті Одеса в палатці для обігріву.
Wir befinden uns in der Stadt Odessa in einem Notzelt, weil wir keinen Strom haben. Und was möchte ich mir wünschen? Ich möchte, dass das alles bald endet, dass wir Frieden haben, dass es Lächeln gibt, dass Freude da ist. Die Stadt Odessa ist die schönste Stadt auf Erden. Hier sind sehr nette Menschen, hier gibt es guten Humor, hier sind sehr schöne Mädchen. Deshalb wünsche ich mir Frieden, Frieden und nochmals Frieden, dass das alles endet und die Menschen glücklich und sehr fröhlich sind, so wie früher, bevor das alles begann. Das ist es, was ich mir wünsche.
Мені хочеться миру, миру і ще раз миру, щоб все це закінчилось і щоб люди, ну, були щасливі і дуже радісні, так як було раніше, до цього. Оце мені хочеться.
Wie gesagt, Odessa wird fast täglich angegriffen. Allein jetzt im Februar 8 Angriffswellen gegen die Stadt. Da sind diese sogenannten Shahed-Drohnen im Einsatz. Das sind große Drohnen, die bis zu 90 Kilogramm Sprenglast tragen können, die jede Nacht in die Ukraine reinfliegen und jetzt gerade in diesem Winter eben ganz gezielt in die zivile Infrastruktur, in die kritische Infrastruktur reingesteuert wurden, in Umspannwerke, in Heizkraftwerke und solche Sachen. Und gleichzeitig gibt es Angriffe mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und anderen Geschossen. Und natürlich sind die Menschen auch in Odessa müde. Die sind müde von den anhaltenden Stromausfällen und der Kälte. Und irgendwie versuchen sie halt trotzdem durchzukommen. Ich meine, das ist wirklich das, was ich in der Ukraine ja in den ganzen Jahren schon so bemerkenswert fand. Die vergangenen Winter waren auch schon schwierig. Und dass die Leute eben trotzdem durchhalten, sich hier gegenseitig helfen, an ihrer solidarisch sind und dann auch jeden Tag darum kämpfen, ihre Lebensfreude nicht zu verlieren. Das gilt eben insbesondere für Odessa. Also Odessa, die Menschen da gelten, also sie sind für ihre Heiterkeit, für ihre Fröhlichkeit sprichwörtlich bekannt. Und irgendwie versuchen sie das eben aufrechtzuerhalten, auch in diesen harten Zeiten. Und das, wie gesagt, finde ich eigentlich, wenn ich in Odessa bin, aber auch in den anderen ukrainischen Städten, immer wieder bemerkenswert. Ich habe natürlich dann im Hinterkopf, was bei uns für eine Riesenaufregung war, als in Berlin mal für ein paar Tage der Strom weg war und für die Menschen in der Ukraine, in Städten wie Odessa, Dnipro, Kharkiv, in Kiew, ist das sozusagen der Alltag. Svetlanas Beschreibung zeigen allerdings auch, wie sehr sich das Leben natürlich im Krieg verändert hat und wie groß die Sehnsucht nach Normalität, nach Freude und nach Frieden ist. Von Odessa sind wir weitergefahren nach Cherson. Cherson, das ist eine Stadt, über die wir auch schon mehrmals in diesem Podcast berichtet haben. Cherson war die einzige Regionalhauptstadt in der Ukraine, die die Russen nach dem Beginn der Invasion im Februar 22 erobern konnten. Diese Stadt war dann unter monatelanger Besatzung. Da sind Kriegsverbrechen begangen worden. Es sind Fälle von Folter, von Entführungen, von Vergewaltigungen dokumentiert während der Besatzungszeit. Und Cherson wurde im November 22 dann befreit und ist seitdem eigentlich unter Dauerbeschuss, weil die Russen anders als in ukrainischen Städten da in sozusagen der direkten Nachbarschaft sind. Cherson liegt am Dnipro, am Fluss oder dem größten Fluss in der Ukraine. Und auf der anderen Seite des Flusses liegen eben die russischen Streitkräfte und schießen von der anderen Flussseite immer wieder nach Cherson rein. Das nutzen mittlerweile eben auch diese FPV-Drohnen, also diese kleinen Drohnen, die in die Stadt dann reingesteuert werden und dann teilweise benutzt werden, um gezielt Jagd auf Zivilistinnen und Zivilisten zu machen. Als wir reingefahren sind in die Stadt, wurde uns also vorher gesagt, bitte guckt, dass ihr eure Presseschilder auf den Schutzwesten, die wir ja immer tragen, wenn wir in solchen Gebieten unterwegs sind, dass ihr die überklebt mit schwarzem Tape, damit ihr als Presse nicht identifizierbar seid für Drohnenpiloten, weil eben diese Drohnenpiloten auch gezielt Jagd auf Journalisten machen und Journalistinnen und Journalisten für sie irgendwie so eine besondere Trophäe sind. Also haben wir die Dinger überklebt, dann habe ich auch so gedacht, naja, also wir leben echt in krassen Zeiten, wo eben dieses Presseschild, was man auf einer Weste trägt oder auf dem Auto trägt, sozusagen nicht Schutz bedeutet, weil man eben als Journalist erkennbar ist, sondern im Gegenteil sozusagen ein Fadenkreuz ist, was man sich selber auf das Auto oder auf die Weste klebt. Und wenn man nach Cherson reinfährt, dann sieht man eben auch das, was man in anderen Städten sieht, auch in Slowjansk, wo ich jetzt gerade bin, die Städte im Donbass. Man sieht kilometerlange Tunnel aus Netzen, also wo links und rechts der Straße und über der Straße ein Netz gespannt ist, damit die Drohnen, wenn sie angreifen, gerade diese kleinen FPV-Drohnen, dass die sich in dem Netz verfangen, dann möglicherweise im Netz explodieren, aber eben nicht auf die Autos darunter oder die Passanten darunter runterkommen und sozusagen dann tödliche Treffer verursachen können. Natürlich, wenn so eine Explosion in 5 Meter Höhe ist, kriegt man auch was ab, aber die Chance, dass man dann überlebt, ist deutlich größer, als wenn es eben diese Netze nicht gibt. Und diese Netze sind irgendwie für mich auch so symptomatisch für diesen Kriegswinter. Das hat im Grunde genommen Ende vergangenen Jahres angefangen, dass die Ukrainer diese Netztunnel gebaut haben an den Straßen und in den Städten. Und mittlerweile sieht man die eben gerade in Städten wie Cherson oder Slowjansk, Kramatorsk, sieht man die eigentlich überall und teilweise über Dutzende von Kilometern die Straßen entlang. Alexander Progudin, der spricht mittlerweile von 2500 Drohnenangriffen pro Woche und auch von dem Zynismus der Russen, die das auch manchmal als menschliche Safari bezeichnen. Also wenn sie Menschen auf offener Straße jagen und töten, wenn sie ihre Verbrechen auch noch zur Belustigung in sozialen Netzwerken teilen und sich Späße damit machen, also dass sie Granaten auf Kinder abwerfen oder auf ältere Menschen, die mit den Fahrrädern unterwegs sind. Und das ist mittlerweile eine Verrohung in diesem Krieg, die wirklich, wirklich krass ist, muss ich sagen. Alexander Progudin, das ist der Gouverneur der Region Cherson, den habe ich getroffen in einem Bunker, denn natürlich kann man nicht den genauen Ort nennen, also tief unter der Erde in diesem Bunker, da arbeitet er mit seinem Stab und der hat mir dann auch so ein bisschen so den Hintergründen erzählt, Zahlen, Daten, Fakten zu dem, was da in Cherson geschieht und hat mir eben auch erzählt, dass Cherson irgendwie versucht weiterzukämpfen, weiterhin irgendwie für Sicherheit für die Menschen zu sorgen und widerstandsfähig zu bleiben. Ja, und ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie ist aktuell die Stimmung in der Stadt bzw. in der Region?
Тяжке питання. От тут 3 роки саме на цій позиції, на цьому посаді вже більше.
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin jetzt seit 3 Jahren genau in dieser Position. Insgesamt sogar noch länger im Amt. Und ich sehe, wie sich die Stimmung der Menschen verändert. Ich sehe, dass es in Cherson und in anderen Orten der Region immer mehr rote Zonen gibt. Orte, in die ich früher noch fahren und die ich besuchen konnte, sind heute komplett verlassen. Dort lebt im Moment niemand mehr. Natürlich sind wir vom Krieg sehr müde, nicht nur wir als Verwaltung, sondern alle Menschen, auch die Soldaten. Natürlich wünscht man sich, dass dieser Krieg endlich endet. Aber gleichzeitig ist klar, wir werden auf unserem Land bleiben, bis dieser Konflikt vorbei ist. Denn das ist unsere Erde, das sind unsere Menschen. Und wir werden das nicht einfach hergeben, so wie Russland es gerne hätte.
Ich habe diesmal Cherson besucht, weil ich mich auf die Spur eben dieser Kriegsverbrechen begeben wollte, die in Cherson begangen worden sind. Und mir war es also insbesondere wichtig, die Frage zu stellen, wie klärt ihr eigentlich diese Kriegsverbrechen auf in Cherson? Also die Ukrainer bezeichnen eben alle Angriffe auf Zivilisten, auf kritische Infrastruktur, auf zivile Infrastruktur als Kriegsverbrechen. Und dann ist es eben immer so, dass die Polizei rauskommt und eben schaut, sozusagen eine Tatortermittlung macht, wie wir das eben bei uns auch kennen, und versucht eben diese Kriegsverbrechen aufzuklären. Und wir haben dann auch mit einem Polizisten gesprochen, der wollte leider nicht uns Quotes geben, die ich aufnehmen durfte, weil er eben Sorge hatte, dass er eben als russisches Ziel gilt. Aber er hat ihm erzählt, wie sie das machen, also wie sie die Tatorte dann sozusagen sichern und die Beweise aufnehmen. Und der hat mir erzählt, dass sie mittlerweile nur in Cherson und Umgebung über 30.000 Fälle von Kriegsverbrechen dokumentiert haben. Und ich habe dann eben auch besucht eine Forensik, eine Leichenhalle in Cherson in einem Krankenhaus, was in der Nähe des Flusses ist. Das war eben relativ gefährlich, dorthin zu fahren. Das ist schon mehr oder weniger eine rote Zone, wo kaum noch Menschen sind. Und dieses Krankenhaus wird auch ständig attackiert von russischen Drohnen. Und da musste man schon ziemlich schnell unterwegs sein. Unser Fahrer durfte dann auch nicht in der Nähe des Krankenhauses bleiben, weil die Gefahr eben sehr, sehr groß ist, dass das Auto dann eben kaputt geht oder der Fahrer eben verletzt oder getötet wird. Und insofern ist er dann weggefahren. Wir sind reingegangen in dieses Krankenhaus, und altes sowjetisches Krankenhaus auch. Und da haben wir die provisorische Leichenhalle besucht. Das war schon ziemlich gruselig, weil die Leichen da sehr, sehr eng aneinander lagen. Viele der Menschen, die wir da gesehen haben, sind eines natürlichen Todes gestorben. Wir haben dann auch einen älteren Mann gesehen, dessen Körper übersät war mit Einschusslöchern von Schrapnellen. Und wir haben da getroffen Natalia Filenko. Sie ist die Leiterin des Herson-Zentrums für Gerichtsmedizin. Sie dokumentiert eben diese Kriegsverbrechen Tag für Tag. Sie obduziert mit ihrem Team diejenigen, die Opfer von russischen Kriegsverbrechen geworden sind. Und mit ihr habe ich dann über ihre Arbeit gesprochen und auch darüber gesprochen, was diese 4 Jahre Krieg mit den Menschen machen.
4 Jahre війни виснажили людей, але ми все рівно віримо в те, що
4 Jahre Krieg haben die Menschen erschöpft, aber wir glauben trotzdem daran, dass dies auch weiter die Ukraine sein wird. Dafür arbeiten wir. Wir lieben unser Land, wir lieben unseren Ort. Und sagen wir es so, wir haben auf niemanden gewartet und haben niemanden gebeten, uns zu befreien. Wir unterstützen unser Land und werden es verteidigen. Wir werden alles tun, was von uns und von unserem, sagen wir, Schattentrupp abhängt.
Natalias Arbeit, die ist natürlich eine sehr schwierige Arbeit. Also sie hat erzählt, dass mittlerweile auch nur noch ein Drittel ihres ursprünglichen Teams vor Ort ist. Die anderen Leute sind gegangen, weil sie eben große Angst haben, dass ihnen da was passiert in Cherson. Es sind trotz allem immer noch 60.000 Menschen in der Stadt, was ich einfach völlig krass finde, weil also ursprünglich hatte Cherson 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Es sind immer noch 60.000 Menschen da. Als wir da in Cherson rumgelaufen sind, haben wir immer wieder gesehen, wie Autos durch die Gegend fuhren, wie Menschen Einkäufe gemacht haben, wie alte Damen und Herren so Marktstände hatten mit Gemüse und Obst, was sie verkauft haben. Und also es ist irgendwie eine etwas surreale Situation in Cherson. Auch Natalias Team ist ein Drittel ihres Teams ist vor Ort geblieben, um zu dokumentieren, was da vor Ort passiert. Und dass diese Kriegsverbrechen eben nicht vergessen werden. Mitya, den kennt ihr auch aus anderen Folgen, ist ein Freund von mir mittlerweile, hat früher für uns als Fixer gearbeitet, ist ukrainischer Journalist. Der war zwischenzeitlich Soldat, ist jetzt schwer krank geworden und nicht mehr im Dienst. Aber er hat dann an der Front gekämpft, um sein Land zu verteidigen. Jetzt lebt er wieder in Odessa und seine Worte fassen die persönlichen Kosten von 4 Jahren Krieg eindrucksvoll zusammen.
Right now it is strange how normal life in Odessa can seem, especially to someone watching from afar.
Es ist seltsam, wie normal das Leben in Odessa im Moment wirken kann, besonders für jemanden, der es aus der Ferne beobachtet. Die Geschäfte sind voll mit Lebensmitteln, die Restaurants sind gut besucht, obwohl sie alle eigene Stromgeneratoren benötigen, um geöffnet zu bleiben. Man kann seinen Lieblingscafé im Lieblingscafé genießen und durch den Park nach Hause spazieren. Doch zu Hause gibt es oft den Großteil des Tages, manchmal tagelang, keinen Strom, keine Heizung, kein Wasser. Im Park, in der Allee der gefallenen Helden, schlendert man mit seinem Cappuccino in der Hand und plötzlich sieht man das Foto eines lächelnden Soldaten der eigenen Einheit namens Pascha. Er kochte zwischen seinen Fronteinsätzen immer einen unglaublichen Borsch und sorgte sich stets darum, dass man sich hinsetzte, bevor er kalt wurde. Er sprach so zärtlich am Telefon mit seiner Frau, die er erst eine Woche vor seinem Tod im Heimaturlaub geheiratet hatte. Und in diesem Moment kann man die Tränen kaum zurückhalten.
Officially married while on a leave just a week before he was killed. And in that moment you can barely hold back your tears.
Mitya erzählt von einer Realität, in der das Normale und Abnormale miteinander verschmelzen. Also der Parkspaziergang, der führt durch die Allee der gefallenen Helden. Das Foto eines Freundes, Pascha, macht die Tragödie ganz nah. Und in diesem Krieg gibt es offensichtlich keine klaren Grenzen mehr zwischen dem Gestern und dem Jetzt. Die Menschen leben, das merke ich auch immer wieder sozusagen, von einem Tag in den anderen. Man weiß einfach nicht, was am nächsten Tag passiert. Sie versuchen sich irgendwie das Leben zu organisieren. Das gilt insbesondere natürlich in den Städten, wo es ständig Stromausfall gibt, wo die Heizungen ausfallen und so weiter. Und da geht es eigentlich darum, irgendwie das Leben zu organisieren. Und das machen sie. Und Mitya erinnert daran, dass solche Geschichten nicht nur die Ukraine berühren, es könnten natürlich auch unsere sein. Wir haben in Odessa auch ein Zentrum besucht, in dem die Marine ein Rekrutierungszentrum hat. Wie ihr wisst, also das ist auch so eine Geschichte. Nach 4 Jahren Krieg fällt es immer schwieriger, den Ukrainern die Streitkräfte aufzufüllen. Die Reihen lichten sich natürlich. Es gab schon Zehntausende von Toten. Die Friedhöfe sind mittlerweile voll mit Gefallenen. Man sieht überall in den Städten, wenn man an den Friedhöfen vorbeifährt, diese großen Gräberfelder mit den ukrainischen Fahnen oder den Fahnen der Einheiten, in denen die Soldaten gedient haben. Und diese Gräberfelder sind einfach gigantisch groß geworden. Und jedes dieser Gräber steht natürlich für ein Schicksal, für einen gefallenen Soldaten. Und das ist für jemanden wie mich, also der ich jetzt irgendwie seit 4 Jahren durch die Ukraine fahre, auch immer wieder bitter zu sehen, wie viele junge Menschen dieser Krieg schon das Leben gekostet hat. Und deswegen fällt es den Streitkräften das relativ schwierig, diese gelichteten Reihen aufzufüllen. Und dieses Rekrutierungszentrum der Marine, das wir besucht haben, die versuchen das eben. Die versuchen auch, den Abfluss junger Männer ins Ausland zu stoppen, indem sie den Menschen attraktive Angebote machen, indem sie ihnen sagen, ihr könnt euch aussuchen, wo ihr dienen wollt. Ihr müsst nicht unbedingt an die Front. Marine heißt übrigens, das vielleicht auch noch zur Erklärung, nicht nur die normale sozusagen Navy, also die Leute, die als Matrosen dienen, also die Ukraine hat keine nennenswerte Flotte oder sowas, sondern vor allem das Marine Infanteriekorps, das sind die Marines, die man möglicherweise aus amerikanischen Filmen kennt, die dienen auch in der Marine und sind denen untergeordnet und für die suchen die eben neue Rekruten und bieten ihnen eben an, dass sie auch als IT-Spezialisten arbeiten können oder als Drohnenpiloten arbeiten können oder als irgendwas anderes arbeiten können und dass die Leute nicht Angst haben müssen, dass sie direkt an die Front kommen, wenn sie dann Verträge unterschreiben. Und ich habe da unter anderem gesprochen mit Alexander Stepanovic und der hat mir erklärt, wie eine Armee sich in Zeiten solcher Krisen organisiert.
Ich bin seit Rekrutierung der Lavis-Kombrskich Sil.
Ich beschäftige mich mit der Rekrutierung für die Reihen der Seestreitkräfte, suche und wähle Kandidaten für den Militärdienst auf Vertragsbasis in den Einheiten der Seestreitkräfte aus. Mit welchen Problemen wir derzeit konfrontiert sind? In erster Linie ist das der Stromausfall. Ich denke, es ist schwer, unter ständigen Beschuss und Stromausfällen zu arbeiten. Aber wir tun alles, damit die Arbeit weiterläuft. Wir stellen Inhalte, Videoinhalte, führen Werbemaßnahmen durch, damit die Menschen motiviert sind und selbst in den Einheiten der Seestreitkräfte dienen wollen.
Щоб люди були мотивовані та хотіли самі служити у підрозділах військово-морських сил.
Also Captain Alexander, der hat mir gesagt, dass sein Programm relativ erfolgreich sei. Sie hätten also schon hunderte von Menschen über das Programm rekrutiert. Sie haben mir auch davon erzählt, dass ein Mensch zumindest aus Deutschland wieder zurückgekommen ist, ein junger Mann, der nach Deutschland gegangen war, um eben nicht dienen zu müssen und jetzt über dieses Programm erreicht worden ist, über eine Website dieses Programms und dass er glaubt jedenfalls, dass dieses Programm erfolgreich sei. Ich mache da mal ein Fragezeichen hinter. Ich weiß einfach, dass die Rekrutierungsprobleme immens sind, dass die staatlichen Rekrutierer, die sogenannten TZK, dass die teilweise eben sehr robust vorgehen, Leute von der Straße holen, direkt in Trainingscenter stecken. Das sorgt auch natürlich für Verstimmung im Land, weil die Leute mittlerweile natürlich wissen, was es bedeutet, an die Front zu gehen, dass da die Ausfallquoten mittlerweile sehr, sehr hoch sind. Es gibt Frontabschnitte, wo vielleicht 30% der Leute unbeschadet aus ihren Positionen rauskommen, wenn sie ganz vorne waren. Und das schreckt natürlich massiv ab, was ja nachvollziehbar ist. Kommen wir noch zu einem anderen Mann, und zwar Andriy Melnyk, den kennt ihr auch alle. Andriy Melnyk war lange Zeit das Gesicht der Ukraine in Deutschland. Der war seinerzeit, als der Krieg oder als die Invasion ausgebrochen ist, war er Botschafter ukrainischer in Deutschland und war jemand, der eben dafür bekannt war, dass er kein Blatt vor den Mund genommen hat, eigentlich sehr undiplomatisch geredet hat, immer wieder auch relativ wüst die Regierung in Deutschland beschimpft hat, weil sie eben zu träge war und deswegen eben auch in der deutschen Öffentlichkeit als sehr umstritten galt. Andriy Melnyk ist mittlerweile Botschafter bei den Vereinten Nationen für die Ukraine in New York und er glaubt immer noch, dass Europa nicht die nötige Entschlossenheit an den Tag legt und das tut, was die Ukraine eigentlich bräuchte, um sich keinem Diktatfrieden, keinem russischen unterwerfen zu müssen.
Das ist das, was mich am meisten also betrübt, dass man einfach mal ja diese traurigen Jahrestage quasi ja begeht am 24. Februar und dass das schon quasi ja fast wie normal klingt. Okay, Krieg 4 Jahre, dann bald vielleicht 5 Jahre oder noch länger und diese Einstellung, die macht mich wirklich also wütend, dass man diesen Krieg so, ich will nicht sagen, auf die leichte Schulter nehmen, das nicht, aber dass man sich gewisse Weise damit arrangiert.
Ja, auch 4 Jahre nach Kriegsbeginn ist er ein sehr, sehr emotionaler Mann, was ich auch verstehen kann. Also er hat seine Familie in der Ukraine, in Lviv und in Kiew, unter anderem Seine Schwester ist da vor Ort, seine Nichten sind da vor Ort, seine Eltern sind vor Ort und er bekommt natürlich auch mit, wie bitter die Situation für diese Leute ist. Und insofern kann man diese Emotionalität, glaube ich, schon verstehen. Und Melnik sieht eben auch in diesen aktuellen Friedensverhandlungen, die hält er jetzt nicht besonders für zielführend. Ihr habt mitbekommen, in Genf wurde verhandelt, in Abu Dhabi wurde verhandelt, trilateral, Amerikaner, Russen und Ukrainer. Aber Melnik glaubt eben nicht daran, dass die Russen es wirklich ernst meinen mit ihren Friedensabsichten.
Die Russen benutzen das nur, um eben quasi im Spiel zu bleiben, um die Amerikaner nicht zu verärgern. Immer wieder wird es auch quasi kleine Durchbrüche geben, wie Gefangenenaustausche, wie vor 2 Wochen. Das war wirklich wichtig für die Menschen, wo 157 Soldaten zurückkehren konnten, manche von ihnen seit 22 in Gefangenschaft. Ich glaube nicht, dass wir einen Durchbruch erleben in dem Sinne, dass das auch politisch quasi dieses Konstrukt tragfähig sein wird. Also was uns betrifft, also die Ukraine möchte natürlich zeigen, dass wir diesen Frieden wollen, dass wir nicht spielen wie die anderen. Aber was man erwartet, ist, dass, und das ist nicht nur meine Meinung, dass die Europäer quasi als Akteur auch mit am Tisch sitzen, indem sie die Position, also der Ukraine, und das bedeutet auch die Position Europas, Stärke machen. Aber dazu braucht man mehr als nur tröstende Worte und Schulterklopfen und das alles, was wir jetzt theatralisches sehen. Aber anstatt die Position zu stärken und zumindest auch eine Strategie zu entwickeln, okay, und jetzt wird das und das getan, um eben zu zeigen, dass die Ukraine doch mehr Karten in der Hand hat, als manche denken. Und das ist quasi etwas, was ich mir wünsche.
Melnik steht irgendwie auch sinnbildlich für die Enttäuschung vieler Ukrainerinnen und Ukrainer über Europas zögerliches Handeln einerseits, andererseits natürlich auch, und das vor allem muss man einfach sagen, die Wut auf die Amerikaner, insbesondere Trump, der mit seiner völlig erratischen, irrlichternden Art irgendwie diesen, nicht den Druck auf die Russen aufbaut, den es eigentlich bräuchte, damit sie wirklich ernsthaft verhandeln. Und deswegen über Europa ist man so ein bisschen enttäuscht, aber auf die Amerikaner ist man mittlerweile in der Ukraine sehr wütend. Das gilt übrigens nicht nur für die Ukraine in den so vielen Ländern, in denen ich jetzt unterwegs war, in Syrien beispielsweise oder natürlich auch auf Grönland, haben wir ja auch eine Folge drüber gemacht. Das sind alles Gegenden, wo man wirklich fassungslos ist, was die amerikanische Außenpolitik angeht. Und wie gesagt, das gilt natürlich auch vor allem in der Ukraine. Die fühlen sich von den Amerikanern massiv im Stich gelassen. Andererseits sehen die Ukrainer natürlich, was Europa angeht, auch, dass Deutschland vorneweg, aber auch andere europäische Staaten in den vergangenen Jahren und jetzt auch aktuell massiv geholfen haben, Waffen geliefert haben, Wirtschaftshilfen geliefert haben, humanitäre Hilfe geliefert haben und sich politisch solidarisch erklärt haben. Also das ist nicht so, dass das vergessen worden wäre. Also da sind die Ukrainer sehr, sehr dankbar, jeder, mit dem man hier spricht. Und Melnik hofft, dass Europa sich also jetzt auch politisch weiter nach vorne spielt, deutlicher Punkte setzt, nicht nur am Katzentisch sitzt, während die Amerikaner, die Russen und die Ukrainer verhandeln, sondern eben auch mit der nötigen Entschlossenheit auftritt, um ihm da einen Punkt zu machen und zu sagen, dieser Krieg ist eben ein Krieg in Europa und deswegen müssen wir mitreden können. Und er sagt, Europa muss mehr tun, um diesen Krieg nicht einfach zu einer neuen Normalität verkommen zu lassen.
Sowohl die Gegner unserer Mitgliedschaft werden das Ganze quasi sich auf die Fahnen schreiben und das sehen wir schon heute und nicht nur von Seiten der AfD. Und nicht nur in Deutschland, das wird geschehen. Und das damit müssen wir auch klarkommen. Aber ich hoffe immerhin, dass das zumindest auch ein gutes Signal an unsere Freunde in Europa sein wird, dass sie sehen, ja, der Krieg ist etwas, was alle Ressourcen bindet und man kann kaum an etwas anderes denken als an die Verteidigung. Aber gleichzeitig sehen wir, dass auch mitten in diesem Sumpf, ja, und anders kann ich das auch nicht nennen, diesen Sumpf, den wir entdeckt haben mitten im Krieg, und der war und bleibt so bitter und so schmerzhaft für, ich glaube, für alle Ukrainer. Aber es geht ja nicht nur quasi um darum, dass man jemanden jetzt festnimmt oder dass man, sondern es geht darum, dass das auch die Ukrainer sehen. Es ist nur nicht nur Sachen, die für die Öffentlichkeit gemacht werden, sondern dann müsste auch das gesamte Verfahren transparent erfolgen, und da müsste man auch Entscheidungen von Gerichten sehen und nicht nur also die Festnahmen selbst, und das dauert natürlich, das kann man auch nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten erwarten wahrscheinlich, und das heißt also das ist jetzt quasi der Test aus meiner Sicht für die ukrainische auch Gerichtsbarkeit und für die Behörden, die wir aufgebaut haben. Wir brauchen so ein Land als Mitglied der Familie eher als sonst was.
Ja, also das ist ja auch so ein Punkt, der viel diskutiert wird. Soll die Ukraine Mitglied der Europäischen Union werden? Der ukrainische Präsident Zelensky drängt darauf, dass schon im kommenden Jahr der EU-Beitritt ratifiziert wird, dass schon dann die Ukraine Teil der Europäischen Union wird. Ich halte das für sehr ambitioniert und völlig unrealistisch. Das ist viel zu schnell. Aber natürlich zeigt das auch, und man sieht hier in der Ukraine immer noch übrigens ganz viele Europa fahren. Also diese Sehnsucht nach Europa, die ist ausgeprägter denn je. Und ich hoffe einfach auch, dass Europa das wertschätzt und auch würdigt, was die Ukrainerinnen und Ukrainer hier seit 4 Jahren gegen die russische Aggression leisten, was sie auch innenpolitisch tun, damit sie europafähig werden. Melnik hat ja auch dieses Thema Korruption angesprochen. Ihr habt mitbekommen, dass erst vor wenigen Wochen ein riesen Korruptionsskandal im ukrainischen Energiesektor aufgedeckt worden ist. Den spricht er da eben an. Und jetzt ist das natürlich, kann man sagen, okay, auf der einen Seite zeigt es, wie korrupt die Ukraine noch ist. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass sie willens und in der Lage sind, solche Korruptionsskandale aufzuklären. Und insofern, finde ich, ist das alles etwas, was man würdigen sollte. Ja, der Krieg in der Ukraine geht jetzt in das 5. Jahr. Ganze Städte liegen in Schutt und Asche. Städte wie Avdiivka, Bachmut, Chasivya, Pokrovsk, Myrnograd und andere existieren einfach nicht mehr, sind menschenleer, Millionen Menschen sind auf der Flucht. Und die Frage ist, wie geht's weiter? Diese Friedensverhandlungen sind irgendwie nicht zielführend. Trump hat sein Versprechen, den Krieg innerhalb von 24 Stunden noch vor seinem Amtseintritt zu beenden, denn das Versprechen hat er natürlich nicht erfüllt, so wie er nichts erfüllt, was er ankündigt und verspricht. Und dieser Konflikt in der Ukraine fühlt sich mittlerweile an wie ein Kampf gegen die Uhr. Man weiß nicht, welche Seite wird als erstes wegknicken, einknicken. Man merkt, die Ukrainerinnen und Ukrainer sind müder denn je, sind traurig, sind ausgelaugt. Sie sehen eben, dass die Situation in ihren Städten schwieriger wird. Alle hoffen jetzt, dass der Frühling so schnell wie möglich kommt, dass die Temperaturen wieder hochgehen, damit man eben nicht mehr in so bitteren und harschen Konditionen leben muss, wie das aktuell der Fall ist. Und gleichzeitig hat auch so eine Gewöhnung an den Krieg stattgefunden. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin zur Zeit dieser Aufnahme bin ich in Slowjansk, und man hört hier ständig das Rumoren von Geschützdonner, man hört Explosionen. Und irgendwie laufen die Leute über die Straße und reagieren gar nicht mehr, wenn es irgendwo knallt. Also man hat sich irgendwie an diesen Krieg gewöhnt. Und ich glaube, das ist etwas, was uns in Deutschland eben nicht passieren sollte, dass wir uns daran gewöhnen, dass da eben Krieg ist, dass wir irgendwie diesen Krieg komplett außen vor lassen, wenn wir diskutieren, sondern dass wir zumindest in den Gedanken bei den Leuten in der Ukraine sind und dann eben auch alles dafür tun, dass dieser Krieg beendet wird. Und da ist natürlich die europäische Politik gefragt. Europa steht an einem Scheideweg. Werden wir weiter zuschauen, während die Ukraine in ihrem Kampf erschöpft wird, oder endlich eingreifen, bevor die letzten Funken Hoffnung in Odessa, Cherson und in anderen Städten verglühen? Jede Drohne, jede Rakete und jede Nacht ohne Strom zeigt uns, dass es nicht nur die Ukraine ist, die leidet. Es sind unsere gemeinsamen Werte, die hier angegriffen werden. Der Widerstand der Ukraine, der ist ja schier unerschütterlich. Doch diese Menschen können den Krieg nicht alleine gewinnen. Europa muss aufhören zu zögern. Wenn die Freiheit der Ukraine fällt, fällt ein Stück von uns allen. Das war die heutige Folge unseres Podcasts im Krisenmodus. Dieser Podcast wurde produziert von Alexander Baumeister. Er ist auch Journalist und arbeitet beim Radiosender der Funke Mediengruppe. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, liked und folgt uns. Das hilft in jedem Fall, unsere Arbeit sichtbarer zu machen. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr einen Vorschlag für eine unserer Folgen habt, krisenmodus@funkemedien.de. Passt auf euch auf. Bis bald. Ciao, ciao.
Im Krisenmodus, der Podcast aus Krisen- und Kriegsgebieten aller Welt mit Journalist Jan Jessen.
We have the tech to get food delivered in 15 minutes, but we all have horror stories about buying tickets. The Game Time app gives fans the advantage. Get amazing tickets in just a few taps. Fees are included, so what you see is what you pay. And the Game Time guarantee means authentic tickets at the best price every time. Take the guesswork out of buying tickets to concerts, sports, comedy, and more with Game Time. Download the Game Time app and create an account for $20 off your first purchase. Terms apply.